Können wir die Präsentation starten? Danke. Ja, ich habe euch letzte Woche eine Aufgabe gegeben, so einen Vers rauszusuchen, und der irgendwas mit dem Kommen von Jesus zu tun hat, mit dem Warten auf ihn. Und ich will euch noch einladen, dass diesen Vers, den ihr auf den Zettel geschrieben habt, dass ihr den mal abfotografiert. Und mir den irgendwie schickt. Per WhatsApp, per E-Mail. Ist doch kein Problem, mit dem Handy einfach mal kurz fotografieren, den Zettel und mir schicken. Dann schaue ich mal, ob ich den irgendwie euch zugänglich machen kann, euch allen so eine Collage oder weiß ich nicht. Und wer es noch nicht gemacht hat, lieber spät als gar nicht. Braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr das extra dafür nachholt. Wir haben uns in der Beschäftigung mit dem Jakobusbrief immer wieder die Frage gestellt, wie es mit unserem Herzen aussieht. Wir haben gemerkt, Jakobus ist ja meistens sehr direkt und er sagt, man kann an so manchem festmachen, wie es mit unserem Herzen aussieht. Man kann es an unserem Tun sehen, an unseren Werken. Man kann es an unserem Reden sehen, an unseren Beziehungen, an unserem Umgang mit Geld. All diese Dinge machen deutlich, wie es um unser Herz steht. Und ich hoffe, wir stellen uns diesem Hinterfragen, dieser Frage, ob wir so ein ungeteiltes Herz haben. Lass dieses Reden Gottes nicht einfach an uns vorübergehen, sondern lasst uns diese Gelegenheit nutzen und die Entscheidung treffen, zum Arzt zu gehen, wie Andi das formuliert hatte, Täter des Wortes zu sein, wie Jakobus sagt. Und lasst uns wirklich danach ausstrecken, dass Gott uns so ein ungeteiltes Herz schenkt. Heute ist der letzte Teil von der Predigtreihe über das ungeteilte Herz. Das Entscheidende ist, ob diese Beschäftigung mit dem Jakobusbrief bei dir wirklich was verändert. Ob du dein Herz dadurch neu auf Gott ausrichtest. Und daran möchte ich uns heute wirklich auch nochmal erinnern. Wir haben heute zum Abschluss das Thema glaubendes Herz. Es geht um ein spezielles Thema, mit dem ich selbst zugegebenermaßen wenig Erfahrung habe. In dem Abschnitt heute geht es um Heilung. Um Heilung von Krankheit. Heilt Gott heute noch? Sollen wir davon ausgehen, dass er das tut? Wird das vielleicht mal in Ausnahmefällen vorkommen? Viele von euch kennen den Hergen, ein Missionar von der DIM, war auch schon hier, hat ein Seminar gehalten, war schon ein paar Mal hier in der Gemeinde. Hergen war mal auf einer Reise in Indien und er sollte dort vor einigen Bibelschülern sprechen, so ein bisschen Unterricht machen für die Bibelschüler. Und er hat ihnen genau diese Frage gestellt: Heilt Gott heute noch? Was war die Reaktion? Die haben gelacht. Die waren ganz verwirrt von dieser Frage, die fanden die total komisch. Viele von ihnen waren durch übernatürliche Heilungen zum Glauben gekommen. Für sie war das selbstverständlich, dass Gott heute noch heilt. Das war für sie ihre regelmäßige Erfahrung. Macht Gott das nur in Indien? Wenn wir krank sind, dann gehen wir zum Arzt. Zumindest manche von uns. Oder um genau zu sein, die einen gehen früher zum Arzt und die anderen gehen später zum Arzt. Die einen halt dann erst dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Ich gehöre auch eher zu der Kategorie von denen, die eher spät zum Arzt gehen, gebe ich zu. Nicht unnötigerweise so einen Arzt belästigen. Steigen nur die Kosten für unser Gesundheitssystem. Ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Ja? Es macht Sinn, zu einem Arzt zu gehen. Aber die Frage ist, was hat Gott damit zu tun? Mit Krankheit, Beschränkt sich das, dass Gott heilt? Beschränkt sich das darauf, dass Gott durch die Medizin heilt, durch die Ärzte? Oder kommen wir in solchen Situationen auch im Glauben vor Gott? Wie viel hat Gott so mit diesen ganz alltäglichen Dingen, mit so einem alltäglichen Ding wie Krankheit zu tun? Und dazu wollen wir jetzt einfach mal in den Jakobusbrief schauen, in das letzte Kapitel, Jakobus 5, schlagt es auf. Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Relativ simpel die Aussage von diesem ersten Vers. Wenn wir leiden, sollen wir beten, sollen unsere Not vor Gott bringen. Und wenn es uns gut geht, dann sollen wir auch beten, dann sollen wir danken, sollen wir Gott unsere Dankbarkeit bringen, dass es uns so gut geht. Und das ist ein ganz einfacher Grundgedanke. Wir sollen Gott einbeziehen in jede Situation. Wir sollen sehen, dass er etwas mit unserem Leben zu tun hat. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. In dem Schweren kann Gott uns helfen. Und auch in dem Guten sollen wir nicht vergessen, dass er uns das Gute schenkt, dass alles von ihm abhängt. Erinnern wir uns an letzte Woche. Bei all unserem Planen sollen wir Gott einbeziehen, haben wir letzte Woche gesehen. Und auch dieser Vers unterstreicht das nochmal. Bei all dem, was unseren Alltag ausmacht, sollen wir Gott einbeziehen, im Guten wie im Schlechten. Und eine konkrete Situation des Leids, des Schweren, ist eben Krankheit. Körperliche Krankheit. Und das ist das, worum es jetzt in den folgenden Versen geht. Ich lese weiter ab Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er. Und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ja, auch bei Krankheit sollen wir Gott einbeziehen, wird hier sehr deutlich gesagt. Wir sollen beten. Das Wort beten oder Gebet, das kommt 8-mal vor in diesen Versen. Also das ist offensichtlich ein Schwerpunkt. Wir sollen im Gebet zu Gott kommen. Jakobus will uns stark dazu ermutigen, dass wir beten, weil Gebet hilft. Im Vers 15, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen. Vers 16, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Gebet vermag viel, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Gott kann dadurch ganz Erstaunliches tun. Jakobus verwendet das Beispiel von Elia, der betet und es regnet 3,5 Jahre in Israel nicht. Was für eine sehr spürbare, deutliche Gebetserhörung, weil ein Mann gebetet hat. Jakobus macht uns auch deutlich, Gebet wird nicht dadurch gehindert, dass wir ganz normale, schwache Menschen sind. Ja, er erinnert uns nochmal daran, klar war Elia ein Prophet, aber er sagt, Elia war ein schwacher Mann, Mensch wie wir. Wie wir. Ganz bewusst die Betonung hier. Gebet hängt nicht davon ab, dass wir irgendwie besondere Menschen sind, besonders stark sind. Und so ermutigt Jakobus in diesem Abschnitt offensichtlich zum Gebet. Das ist übrigens ein gewisser Rahmen für den Jakobusbrief. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt, da ging es auch um Gebet in Jakobus 1, um das Gebet um Weisheit. Gerade dann, wenn wir zweifeln, wenn wir in Herausforderungen, in Anfechtungen stehen. Auch da sollen wir beten. Damit hat Jakobus seinen Brief begonnen. Und jetzt schließt er hier wieder mit dem Thema Gebet. Natürlich hat dieser Abschnitt jetzt einige Besonderheiten. Gibt es allgemeinere Abschnitte über Gebet als den hier. Hier gibt es einige besondere Aspekte, auf die ich jetzt auch ein bisschen genauer eingehen möchte. Die erste Frage ist, wer soll beten? In Vers 14, da lesen wir, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten. Das ist eine Situation, wo jemand die Ältesten ruft, um zu beten. Warum gerade die Ältesten? Warum nicht jemand mit einer besonderen Gabe der Heilung? Es könnte andere Geschwister geben, die da spezieller begabt sind, die vielleicht geeigneter sind, die auch beten könnten für den Kranken. Ich finde es am plausibelsten, das so zu sehen, dass die Ältesten in dieser Situation die Gemeinde repräsentieren. Deshalb soll man sie rufen. Vielleicht würde die Person, wenn sie gesund genug wäre, zu den Treffen der Gemeinde kommen und die ganze Gemeinde würde für diese Person beten. Hier scheint es nötig, dass die Person die Ältesten ruft und die Ältesten kommen in gewisser Weise als Vertreter der Gemeinde zu der Person. Ich glaube, das erscheint eine sinnvolle Erklärung. Im Vers 16 scheint es dann auch wieder, das Gebet für die Kranken auch wieder erweitert zu werden. Da heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Natürlich dürfen nicht nur die Ältesten für Heilung beten. Ja. Wir alle sollen beten und wir alle sollen auch um Heilung beten. Das ist nicht beschränkt auf die Ältesten. Aber es gibt diese Situation, wo die Ältesten das auch als Vertreter der Gemeinde tun. Wir sind als Älteste wirklich gern bereit, auch das im Blick auf diesen Text, den wir heute lesen, so zu tun. Solche Situationen wahrzunehmen, wo wir speziell für jemand von euch beten, wenn er krank ist. Und das ist nicht die Voraussetzung, dass diese Person nicht zu den Treffen der Gemeinde kommen kann. Auch wenn das hier so beschrieben ist, will ich das auch explizit sagen, das ist nicht die Bedingung, dass es gar nicht anders geht. Es gibt auch andere Situationen, wo wir das gerne tun. Und ich will euch ermutigen, das in Anspruch zu nehmen. Wir reden jetzt noch ein bisschen mehr darüber. Laut diesem Text geht die Initiative von euch aus. Das heißt, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten. Also nicht einfach nur warten, dass die Ältesten kommen, sondern die Initiative liegt dafür bei euch, bei demjenigen, der krank ist. Ihr dürft die Ältesten zu euch rufen. Ihr dürft uns einladen, euch zu besuchen. In den letzten 10 Jahren ist es so 2 bis 3 Mal vorgekommen, dass jemand uns gebeten hat, speziell nach diesem Text auch zu beten. Das darf gerne häufiger passieren. Das möchte ich euch heute wirklich auch so sagen. Wer soll beten? Also die Ältesten, aber in gewisser Weise als Vertreter der Gemeinde und auch in anderen Situationen natürlich jeder von uns. Warum soll der Kranke mit Öl gesalbt werden? Wenn wir im Vers 14 weiterlesen, heißt es ja nicht nur, dass die Ältesten über ihn beten, sondern auch und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Öl wurde teilweise zur medizinischen Behandlung genutzt früher. Das scheint aber hier, glaube ich, nicht der Hauptsinn zu sein, nicht das, was hier gemeint ist. Jakobus ist sich sicherlich bewusst, dass Öl nicht in jeder Situation die richtige Behandlung ist. Und er betont, das Salben mit Öl soll im Namen des Herrn geschehen. Und das deutet schon darauf hin, dass es irgendwie einen geistlichen Aspekt hat, dieses Salben mit Öl. Eine Salbung mit Öl hat in der Bibel meistens den Hintergrund, jemand herauszustellen. Ja, es wurden Könige gesalbt oder Priester gesalbt. Und ich glaube, hier wird der Kranke herausgestellt zur Fürsorge Gottes. Und es ist gleichzeitig auch ein Symbol für den Kranken selbst, ein Symbol der Zuwendung Gottes. Manchmal schenkt Gott uns sowas Greifbares, Spürbares, wie auch beim Brotbrechen zum Beispiel, wie wir es heute Morgen schon hatten. Und das dürfen wir gerne so annehmen, wenn Gott uns manchmal auch sowas Greifbares, so ein sichtbares Zeichen schenkt. In der Praxis würden wir meistens so ein ganz ein bisschen Olivenöl auf die Stirn geben, um dieses Symbol zu nutzen, bewusst jemand der Fürsorge Gottes anzubefehlen. Das Bedeutendere ist das Gebet. Wir lesen im Vers 15, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und ganz entscheidend ist, dass Gott handelt. Das heißt, und der Herr wird ihn aufrichten. Genauso wie es bei dem Öl schon hieß, wir salben im Namen des Herrn. Das ist natürlich das, was eigentlich hier geschieht in dieser Situation, dass Gott was tun muss. Da können nicht die Ältesten was tun, da kann auch nicht irgendwie Öl was bewirken oder so, es ist ein Symbol. Und wir vertrauen darauf, dass Gott wirkt, dass Gott einen Menschen aufrichtet. Eine weitere Frage, wie ist der Zusammenhang mit Sünde? Es fällt auf, dass mehrfach von Sünde gesprochen wird in diesem Abschnitt. Explizit im Vers 15 und Vers 16. Im Vers 15 heißt es, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und dann Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Zweimal hier die Erwähnung von Sünde. Und die Verse, die wir noch nicht gelesen haben, Verse 19 und 20, drehen sich auch wieder um Sünde. Dass es in Israel nicht geregnet hat, das Beispiel von Elia, hatte auch was mit der Sünde zu tun, mit der Sünde von Ahab, der Sünde von dem Volk. Es gibt Ausleger, die diesen Abschnitt grundsätzlich auf Situationen beziehen, in denen Krankheit die Folge einer konkreten Sünde ist. Die Person, die sich ihrer Sünde bewusst wird und sieht und merkt, ich bin deswegen krank, Gott straft mich irgendwie oder will mich erziehen, ruft die Ältesten, bekennt die Sünde und Gott schenkt Vergebung und auch körperliche Heilung. Sicherlich ist das eine Möglichkeit, aber ich denke, wir müssen diesen Abschnitt nicht darauf beschränken. Hauptsächlich auch deswegen, weil im Vers 15 das Wort wenn steht. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Es scheint mir nicht, dass das immer nur diese Situation sein muss, dass hier eine Sünde vorliegt, sondern das kann auch der Fall sein. Die Bibel kennt auf jeden Fall einen Zusammenhang von Krankheit und Sünde. In allgemeiner Sicht ist jede Krankheit die Folge von Sünde, nämlich die Folge vom Sündenfall. Wir leben in einer gefallenen Welt und deswegen gibt es Krankheit. In der konkreten Situation kann Krankheit eine Folge von Sünde sein. Mal zwei Verse in Johannes 5, Vers 14. Heißt es, danach findet Jesus ihn und es geht um den Kranken am Teich Bethesda, den er geheilt hat. Jesus findet ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Kann man unterschiedlich verstehen, aber möglicherweise hier durchaus ein Zusammenhang von Sünde und Krankheit. Ganz explizit in 1. Korinther 11, im Zusammenhang des Brotbrechens, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Die Bibel kennt solche Situationen, wo Krankheit und Sünde in einem Zusammenhang stehen. Genauso macht Jesus aber auch sehr deutlich, dass dieser Zusammenhang nicht bestehen muss. Gerade in der Zeit damals war das eine weit verbreitete Ansicht, dass das irgendwie immer so ist. Jemand ist krank, dann hat er irgendwie gesündigt. Nein, das ist definitiv nicht so. Am Beispiel von dem Blindgeborenen, zum Beispiel in Johannes 9, sagt Jesus, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Oder ein bisschen anderer Zusammenhang, nicht direkt Krankheit, aber Tod. Lukas 13, Vers 4. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Wir müssen ganz vorsichtig sein, irgendwie bei Krankheit grundsätzlich auf Sünde zu schließen. Das wäre ein falscher Zusammenhang. Aber was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist, dass es da Zusammenhang geben kann, dass Körperliches und Geistliches nicht so scharf getrennt ist, wie wir es manchmal trennen. Wir haben in der westlichen Welt die Neigung, bei allem Körperlichen davon auszugehen, dass es ganz natürliche Ursachen hat. Und dann irgendwie Gott dabei auszuklammern, so, das ist jetzt der Bereich des Natürlichen, das liegt halt daran, dass ich falsch gegessen habe oder dass es gezogen hat oder was weiß ich, oder das, ja, hat Gott damit nicht auch was zu tun? Gott hat da schon eine Sicht, dass all diese Dinge zusammenhängen. Das ist nicht so komplett getrennt. Wenn jemand uns Älteste auf Basis von dieser Textpassage zu sich ruft und um Gebet bittet, dann werden wir dieses Thema auch ansprechen. Dann werden wir auch Sünde fragen, ob Sünde zu bekennen ist. Es ist uns wichtig, dass alles von Gott Trennende beseitigt wird. Noch wichtiger als die körperliche Genesung ist die Bereinigung unserer Beziehung zu Gott. Noch wichtiger ist, dass wir ein ungeteiltes Herz haben. Und deswegen werden wir euch in so einer Situation auch darauf ansprechen, wie es eurem Herzen geht. Und nicht nur, wie das körperliche Leid ist. Wir dürfen beides zusammen vor Gott bringen. Jetzt zu einer sehr spannenden Frage. Wird Gott heilen? Vers 15 klingt relativ deutlich. Da heißt es, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Ich glaube, Jakobus will uns herausfordern, wirklich zu glauben, erwartungsvoll zu beten, darauf zu vertrauen, dass Gott heilt. Darauf zu vertrauen, dass Gott heilen kann, und deswegen im Glauben zu beten. Und dennoch wissen wir und auch Jakobus, dass Gott nicht immer heilt. Auch wenn Jakobus das hier nicht explizit sagt, geht er davon aus. Was veranlasst mich zu dieser Annahme? Ich glaube, für mich ist da vor allem interessant, zurückzudenken an den Abschnitt direkt davor, in den Versen 10 und 11, die wir letzte Woche angeschaut haben. Da hat Jakobus gerade von den Propheten und von Hiob gesprochen und davon das Leiden auch ausharren erfordert. Jakobus ist sich dessen bewusst, dass es diese Situationen gibt, wo unser Leid nicht direkt beendet ist, sondern wo Leid Geduld braucht und wir warten sollen, dass Jesus wiederkommt und geduldig warten sollen. Darüber haben wir letzte Woche gerade gesprochen. Und Jakobus hat es gerade seinen Lesern kurz davor auch gesagt. In den Briefen wird immer wieder von Kranken berichtet, die nicht einfach gesund wurden. Wenn Gott Heilung schenkt, dann ist das Gnade. Über Epaphroditus heißt es in Philipper 2, Vers 27, denn er war auch krank, dem Tod nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Gott hat ihm Gnade geschenkt, dass er wieder gesund geworden ist. Das biblische Zeugnis der Psalmen bei Hiob, Paulus oder auch Jesus zeigt, dass es Gott um weit mehr geht als um die prompte Erlösung von Leid oder Krankheit. Immer wieder wird deutlich, dass Gott auf was noch Wichtigeres und auf eine viel grundlegendere Heilung abzielt. Und dennoch hat Gott immer wieder auch körperlich geheilt und wird das auch weiter tun. Wenn das heute geschieht, dann ist das ein Ausdruck davon, dass das Reich Gottes angebrochen ist, dass diese Macht Jesu sichtbar wird, die Macht, die er hat, über diese gefallene Welt. Und andererseits wissen wir, dass die völlige Befreiung von Krankheit und Leid erst mit der Vollendung von diesem Reich kommt. Dass erst dann wirklich Leid und Krankheit weggenommen werden. Ich persönlich will in solchen Fällen Gott alles zutrauen und erwartungsvoll darum bitten, dass er Heilung schenkt. Wenn er mein Gebet nicht in Form körperlicher Heilung erhört, dann will ich zu einem gewissen Zeitpunkt auch aufhören, dafür zu beten. Wo dieser Zeitpunkt liegt, das mag sicherlich ganz unterschiedlich sein und ich will euch auch nicht sagen, dass ihr das so machen müsst. Aber warum höre ich auf, ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie um Heilung zu beten? Es kann einfach sein, dass Heilung nicht dran ist. Die körperliche Heilung geschieht in dieser Zeit nicht immer. Wir leben eben noch in der gefallenen Welt. Und Gott setzt die Mechanismen dieser gefallenen Welt nicht ständig aus. Wir müssen es manchmal ertragen, es betrifft uns. Und Gott greift nicht jedes Mal übernatürlich in diese gefallene Welt ein. Es gehört mit dazu, dass wir Krankheit und Schweres in dieser Zeit auch erleben. Trotzdem dürfen wir bitten. Und es liegt, glaube ich, ein bisschen auch an uns einzuschätzen, wo ist dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, offensichtlich ist es nicht dran. Es gibt andere Anliegen, wie zum Beispiel, wenn es um die Befreiung von Sünde geht, ja, da weiß ich, dass Gott es definitiv schenken möchte und dass ich weiter beten soll und beharrlich weiter vor Gott treten soll, dass er mich wirklich frei macht und mir hilft, Versuchung zu widerstehen und Sünde zu überwinden. Da weiß ich, da will ich dranbleiben im Gebet auf jeden Fall dauerhaft. Ich glaube, dass wir tendenziell zu wenig davon ausgehen, dass Gott heilt. Vielleicht fehlt uns aufgrund unserer Wissenschaftsgläubigkeit und der vermeintlichen Aufgeklärtheit manchmal der Glaube an dieser Stelle. Vielleicht würden wir mehr Heilung erleben, wenn wir häufiger dafür beten würden. Nehmen wir den Text einfach so, wie er dasteht und nehmen wir ihn als Ermutigung, als Einladung zu beten und zu glauben. Mit Blick auf das Gebet der Ältesten, ich will euch ermutigen, das nicht so als allerletzte Option zu sehen. Nein, es soll naheliegend sein, dass wir uns im Fall von Krankheit ziemlich schnell an Gott wenden. Und es kann unterschiedlich sein, ihr macht es persönlich, ihr bezieht die Gemeinde ein oder ihr ruft die Ältesten. Aber es ist naheliegend, dass wir das nicht so als allerletzte Option erst machen, wenn alles andere nicht geklappt hat, sondern dass wir das ja, nutzen, dass wir zu Gott kommen mit der Not, die da ist. Ich bin zurückhaltend anzunehmen, dass Gott uns Älteste in diesem Fall mehr erhört als die Gemeinde. Ja, wir kommen nur stellvertretend für die Gemeinde. Das ist deswegen, glaube ich, nicht so ein Weg, irgendwie so der letzte Anker, sondern eigentlich der natürliche schon Weg, den man schon relativ bald gehen kann, dass man bewusst um Gebet bittet, um gemeinsames Gebet, Stärkung zu erleben und Gott um sein Eingreifen zu bitten. Lesen wir noch die beiden abschließenden Verse, 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Die beiden letzten Verse greifen nochmal dieses Thema Sünde auf und sie drücken aus, wie wertvoll es ist, wenn wir jemand helfen, sich von einem falschen Weg abzuwenden. Wenn wir einem Bruder oder einer Schwester helfen, Sünde zu lassen, einen falschen Weg zu erkennen und umzukehren. Wenn wir überlegen, wie das geschehen kann, dann können wir sicherlich an Matthäus 18 denken. Ihr kennt die meisten von euch vermutlich diese Verse. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wir dürfen einander helfen, mit Sünde umzugehen. Und ich will dabei einen Gedanken hervorheben. Sünde ist keine Privatsache. Es ist nicht die Sache von Bruder XY, wie er das macht. Geht mich nichts an. Nein, wir haben eine Verantwortung füreinander. Auch Vers 16 hat es schon deutlich gemacht, bekennt einander eure Sünden. Und parallel dazu ist für mich der Gedanke, dass wir als Gemeinde Anteil an der Not von kranken Geschwistern nehmen und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Beides sind Dinge, eben keine Individualsachen, sondern wo wir zueinander stehen, sowohl bei dem Thema Sünde als auch bei dem Thema Krankheit. Denken wir nochmal daran, dass wenn die Ältesten beten, sie als Vertreter der Gemeinde zu dem Kranken kommen. Es geht uns etwas an, wenn der Bruder oder die Schwester krank sind. Es geht uns etwas an, wenn der Bruder oder die Schwester irgendwie auf einem falschen Weg unterwegs sind. Als Gemeinde sind wir eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig helfen soll. Wir haben kürzlich mit euch diese Werte geteilt. Ein Wert, echte Gemeinschaft. Und auch das zählt mit dazu, dass wir solche Dinge wirklich miteinander teilen. Sowohl Situationen von Krankheit als auch Situationen von Sünde. Und nicht sagen, das ist nur das Einzelthema von einem, sondern dass wir mit dem Bruder, mit der Schwester gemeinsam drüber reden, dass wir gemeinsam beten. Das bedeutet Gemeinschaft. Ich will nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass wir Gott in alle Situationen unseres Lebens einbeziehen sollen. Wir sollen ihn in die schönen Dinge einbeziehen und genauso dürfen wir mit den schweren Dingen zu ihm kommen. Das gilt für ganz irdische, in Anführungszeichen, Dinge wie Krankheit. Wir sollen sehen, dass diese irdischen und die geistlichen Dinge, dass die nicht komplett getrennt sind, sondern was miteinander zu tun haben und immer was mit Gott zu tun haben. Und deswegen sollen wir sowohl hinsichtlich Krankheit als auch hinsichtlich Sünde uns gegenseitig stützen, füreinander beten, uns gegenseitig helfen, auf Gott zu vertrauen. Wir sollen ein glaubendes Herz haben, auch wenn das Wort Herz heute nicht im Text vorkommt. Wir sollen glaubende Herzen haben, die davon ausgehen, dass Gott eben was mit unserem Alltag zu tun hat, mit jeder Lebenssituation. dass wir ihn erwartungsvoll, vertrauensvoll, voller Glauben einbeziehen in jeden Lebensbereich, in jede Situation in unserem Alltag. Haben wir solche glaubenden Herzen oder haben wir uns daran gewöhnt, das Leben unabhängig von Gott zu meistern? Mein Job, den habe ich im Griff. Das Essen kaufe ich im Supermarkt. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, dann gehe ich ins Internet, hole mir die nötigen Infos. Wenn ich eine schlechte Gewohnheit habe, dann versuche ich diszipliniert zu sein. Haben wir uns daran gewöhnt, wirklich so unser Leben irgendwie selbst zu lösen und alles für alles eben die eigene Lösung zu haben? Oder sehen wir noch, was Gott mit jedem dieser Punkte zu tun hat? Und glauben wir, dass er wirklich einen entscheidenden Unterschied macht? Wir sind bei dieser Frage stark von unserer Kultur geprägt, von unserer westlichen Kultur. Von einem Umfeld, wo es für alles Lösungen gibt. Wo wir zumindest glauben, dass es für alles Lösungen gibt. Wir haben alles in der Hand und können die Dinge irgendwie steuern, meinen wir. Brauchen wir vielleicht gerade da neu glaubende Herzen, die Gott einbeziehen und die viel von Gott erwarten? Gott ist der Schöpfer, aber auch der Erlöser. Als Schöpfer hat er uns die Möglichkeiten der Medizin gegeben und wir nehmen die dankbar in Anspruch. Aber macht es einen Unterschied, dass er auch unser Erlöser ist, derjenige, dessen Reich angebrochen ist, derjenige, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Vertrauen wir darauf? Haben wir so ein glaubendes Herz? Hast du so ein glaubendes Herz? Du kannst es relativ leicht feststellen. Es gibt ein relativ klares Indiz dafür. Wie viel beziehst du Gott im Gebet ein? Für was dankst du ihm? Um was bittest du ihn? Ein glaubendes Herz äußert sich im Beten. Wenn wir immer wieder vor Gott kommen in unserem Alltag, wenn das mit dazu gehört, dann merken wir beziehen Gott ein und wir vertrauen darauf, dass er hilft. Und wenn du beobachtest, dass da noch Luft nach oben ist, dann fang die Woche an, daran was zu ändern. Sprich mit Gott einfach über alle Situationen in deinem Alltag. Morgens, verteilt über den Tag, bei den Mahlzeiten, abends vor dem Schlafen. Und immer wieder auch gemeinsam mit den Geschwistern. Der Text von heute fordert uns auf, all das auch in Gemeinschaft zu tun. Sowohl mit Krankheit als auch mit Sünde, uns gegenseitig zu stützen, füreinander zu beten, uns gegenseitig zu helfen. Wir wollen gemeinsam Gott vertrauen. Und das kann bedeuten, dass wir kranke Geschwister besuchen und gemeinsam mit ihnen beten. Das macht einen Unterschied, ob wir nur aus der Ferne für kranke Geschwister beten oder ob wir bei ihnen sind und gemeinsam beten oder für sie beten in ihrer Gegenwart. Das kann auch bedeuten, dass wir einander Sünde bekennen und dann füreinander beten. Auch jetzt unabhängig von dem Thema Krankheit, dass wir mit einem Bruder, mit einer Schwester zusammen sind und Sünde bekennen und dann gemeinsam beten. Das können ganz besondere Momente der Gemeinschaft sein. Heilende, befreiende Momente. Und ich wünsche mir, dass solche Momente in unserer Gemeinde wirklich vorkommen. Und deswegen will ich uns zu einem naheliegenden Schritt auffordern. Wir haben die letzten Wochen viel über unser Herz gehört und nachgedacht. Und ich will euch auffordern, die Reaktion darauf nicht zu eurem individuellen Thema zu machen. Ich will dir vorschlagen, dass du mit einem Bruder oder einer Schwester im persönlichen Gespräch, wenn ihr zu zweit seid mal darüber sprecht. Darüber, was du festgestellt hast, was in deinem Herzen ist, wie dein Herz geteilt ist, dass ihr das voreinander bekennt und gemeinsam betet. Gemeinsam euch danach ausstreckt, dass Gott ein ungeteiltes Herz schenkt. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Was für ein Moment kann das sein? Das kann echt nochmal einen Unterschied machen, ob diese Predigtreihe bei dir was verändert oder nicht. Und deswegen seht das so als die Challenge, als die Herausforderung zu dieser Predigtreihe an, dass ihr mit einem Bruder oder einer Schwester persönlich sprecht, was ihr in eurem Herzen beobachtet und das gemeinsam im Gebet vor Gott bringt. Wer könnte das sein? Wer fällt dir ein? Dann sprich diese Person, verabrede dich. Die Woche ist Gemeindefreizeit. Vielleicht ist die Möglichkeit, auf der Gemeindefreizeit irgendwo mal einen Moment mit jemandem zu zweit zu haben, sich ein bisschen abzuseilen und darüber zu sprechen und zu beten. Was könnten das für Momente auch auf der Freizeit sein? Oder eben, ihr sucht die Gelegenheit irgendwie. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde so eine Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft, in der man Kranke besucht und gemeinsam betet. Eine Gemeinschaft, in der man im vertrauten Rahmen Sünde bekennt und gemeinsam Gott um Vergebung bittet. Eine Gemeinschaft, in der schwache Menschen, wie wir es gelesen haben, schwache Menschen gemeinsam vor Gott kommen. Eine Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig ermutigt, Gott zu vertrauen, wirklich zu glauben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, die erlebt, dass Gott da ist, dass Gott handelt, dass Gott wirklich wirkt. Wir dürfen darauf vertrauen und wir möchten jetzt Gott auch bitten, dass er uns genau das schenkt. Amen.